Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Immuseum. Andreas hier. Ich habe euch heute einen neuen Deep Dive mitgebracht und zwar mit der Bioarchäologin Michaela Binder. Bioarchäologie war für mich ein ganz neues Feld, aber es macht auch total Sinn. Und zwar nämlich sind Bioarchäologinnen diejenigen, die beispielsweise menschliche Skelette ausgraben und dann eben bestimmen. Sehr spannendes Gespräch. Bin sehr froh, dass sie Zeit für uns gefunden hat. Bevor es noch losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr euch auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden könnt. Den werden wir jetzt in Zukunft wieder öfter bespielen und da gibt es dann alles von neuen Ausstellungen bis kleine Geschichten, die hinter den Museumsalltag blicken lassen. Das war's von mir, also jetzt geht's los mit der Bioarchäologin Michaela Binder. Hallo, herzlich willkommen im Studio.
Hallo, danke für die Einladung.
Das heißt, du bist Bioarchäologistin.
Archäologin.
Archäologin. Ja. Das ist ein Wort, das ist für mich so neu, dass ich es nicht mehr aussprechen kann.
Geht vielen Menschen so.
Ja, fangen wir vielleicht ganz vorne an, vielleicht ein bisschen langweilig für dich, aber bitte erzähl mir mal, was macht eine Bioarchäologin?
Eine Bioarchäologin, wir sind, sag ich mal, ein bisschen ein Crossover zwischen Biologen, Biologinnen und Archäologen, Archäologinnen. Ich habe Biologie studiert, habe mich dann auf Anthropologie, also Humanbiologie studiert und arbeite jetzt an menschlichen Skelettresten aus archäologischen Ausgrabungen. Das heißt, ich bringe mein biologisches Wissen mit, um Menschen aus der Vergangenheit anhand ihrer archäologischen Überreste, wieder zum Leben zu erwecken, aber ihre Lebensgeschichten zu rekonstruieren.
Wann hast du deinen letzten Knochen in der Hand gehalten?
Am Freitag, da hat mein Sohn einen Tierknochen im Kindergarten gefunden und den ganz stolz nach Hause gebracht.
Und du konntest ihn bestimmen?
Es war ein Tierknochen, das kann ich sagen. Ich kann sagen, es war kein Mensch. Aber wir, sag ich mal, Human-Bioarchäologen, Archäologinnen, wir sind auf eine Spezies spezialisiert. Mhm. Alles Weitere machen dann die Kollegen von der Archäozoologie.
Wann war der letzte menschliche Knochen, den du in der Hand gehabt hast?
Vorletzte Woche, ja. Also es ist ja so, dass ich mittlerweile, ich arbeite für eine private Firma, eine archäologische Dienstleistungsfirma und ich bin mittlerweile sehr viel, sage ich mal, im Management tätig. Also meine eigene Forschungstätigkeit ist in den letzten Jahren ein bisschen in den Hintergrund gerückt oder so. Ich kreiere zwar noch Forschungsprojekte, aber die werden jetzt, was die wirkliche Forschungsarbeit und auch die Grabungsarbeit betrifft, von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Nuvetus bespielt so und ich ziehe ein bisschen im Hintergrund die Fäden.
Aber gehen wir vielleicht an den Anfang und zwar nämlich, als du noch selber die ganze Zeit im Feld gestanden bist. Was war denn dein erster Fund? Kannst du dich an den erinnern?
Mein erster Fund als Archäologin oder mein erster Fund als Kind, das über Baustellen gehüpft ist und dort Knochen eingesammelt hat?
Man könnte ja schon das Argument machen, da warst du ja auch schon Archäologin.
Ja.
So wie du jetzt vor mir sitzt, würde ich das so einschätzen. Das heißt also, das war tatsächlich schon als Kind bist du von dieser Faszination ergriffen.
Ja, also ich habe als Kind schon, ich habe immer alles eingesammelt. Steine, Schnecken, wir sind als Kinder im Weinviertel in den Steinbrüchen dort, das gab es so rund um Eggenburg, wo man Fossilien sammeln konnte. Das war für mich das Schönste. Und auch in Krems, also Krems ist ja eine Stadt mit einer sehr langen Geschichte. Und immer wenn dort aufgegraben wurde, hat man dann so ein bisschen am Abraum Tierknochen, Scherben, alles Mögliche gefunden. Und ich bin immer gelaufen und habe sehr zum Leidwesen meiner Mutter alles Mögliche heimgeschleppt an schönen Dingen.
Und dann war das für dich relativ klar, ich werde Biologin oder hat es so einen Zwiespalt gegeben in dir, dass du gerne eine Archäologin werden wolltest? Und dann
ich wollte immer einen Job, wo ich reisen kann, wo ich in die weite Welt hinaus und in Afrika oder sonst wo ausgraben kann oder forschen kann. Es gab mal eine Phase, da wollte ich Meeresbiologin werden und Zoologin. Es ging immer, aber irgendwie so um das in die weite Welt hinausfahren. Mhm. Und so bin ich dann irgendwie auf die Anthropologie und auf die Paläoanthropologie auch gekommen. Also ich habe auch dann Matura, Spezialgebiet, Hominidenevolution, diese Thematik, das hat mich unglaublich fasziniert. Mhm. Und so bin ich dann irgendwie über die Biologie wieder zur Archäologie zurückgekommen.
Mhm. Dann gehen wir zur Archäologie. Der erste Fund in der Archäologie?
Mein erster Fund in der Archäologie.
Oder sagen wir so, vielleicht der erste Fund, an den du dich heute erinnerst, weil er irgendwie mit speziellen Emotionen aufgeladen war.
Meine erste Ausgrabung, mein erster Fund. Ich habe damals in Deutschland studiert und bin über eine Bekannte in die Vereinigten Arabischen Emirate gekommen. Wir waren auf einer Ausgrabung, wo wir Gräber aus dem Neolithikum, also das war 8000 Jahre alt, ausgegraben haben. Und für mich war das ein Riesentraum, der in Erfüllung gegangen ist. Wir sind dort in der Wüste gesessen und haben Skelette ausgegraben. Das war ganz großartig. Also für mich war das, ich war, weiß ich nicht, 21, 22, das war wirklich so, jetzt, ich habe es geschafft. Ich bin dort, wo ich immer sein wollte. Und so war das irgendwie so das erste große, tolle Erlebnis für mich.
Mhm. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also es gibt ja 100.000 Fragen, weil wir müssen natürlich dann in dein Gebiet rein. Also es geht ja heute um Knochen auch sehr viel. Da gibt es natürlich auch sehr viele Fragen. Aber was mich natürlich immer interessiert, wie Leute das werden, was sie sind. Und wie bist du dann plötzlich in der Wüste gelandet?
Ja, also ich habe mich eben zu der Zeit wie in Deutschland studiert habe, da ging es schon in den Forschungsarbeiten oder im Studium um menschliche Skelettreste aus archäologischen Ausgrabungen. Mir hat damals, also relativ am Beginn vom Studium, eine Professorin ein Buch in die Hand gedrückt, das hat geheißen Bioarchäologie, Bioarchäologie, hat ein amerikanischer Professor in 1997, glaube ich, das erste Mal herausgegeben. Das heißt, also die Interpretation von Leben in der Vergangenheit anhand von menschlichen Skelettresten. Und ich habe mir dieses Buch genommen, ich habe es von vorne bis hinten gelesen und habe gesagt, das ist genau das, was ich machen möchte. Mhm. Und habe dann aber im Rahmen des Studiums, also das war jetzt nicht so, ich studiere Bioarchäologie, sondern ich habe dann eben auf der Biologie mein Studium der Humanbiologie weitergemacht und habe mich aber gleichzeitig auch dann in der Archäologie eingeschrieben, bin aufs Institut für Ur- und Frühgeschichte gegangen, habe dort Ur- und Frühgeschichte dazu studiert, so, also beide Studien gleichzeitig gemacht. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen einfacher, als es jetzt ist. Und ja, so hat dann eins zum anderen geführt. Ich habe im Naturhistorischen Museum dann Führungen gemacht, habe dort mitgearbeitet, habe die verschiedensten Leute kennengelernt, bin zu den verschiedensten Ausgrabungen gekommen. Ja, so ist das irgendwie, also es war nicht der straighte Weg, ich studiere Bioarchäologie, sondern es war immer so ein bisschen dort ein bisschen und dann lernt man da wieder was so.
Aber gehen wir dann vielleicht gleich direkt ins Feld jetzt mit dir. Und zwar nämlich, was muss man sich da überhaupt drunter vorstellen? Du hast es jetzt eh schon kurz angesprochen, was eine Bioarchäologin, ich will immer Archäologistin sagen, ich bin berühmt dafür, immer die Dinge falsch auszusprechen. Leute, die uns zuhören, die wissen das. Was muss ich da vorstellen? Also in Wirklichkeit ist es so, es gibt ein Forschungsprojekt, das wird sich ausgedacht, weil man, sagen wir mal, irgendwo was vermutet.
Ja.
Also tatsächlich wie eine, es hat da was sehr Mysteriöses in einer gewissen Weise, oder? Mhm. Und dieses Forschungsprojekt wird dann umgesetzt und was ist das Ziel davon meistens?
Das Ziel ist natürlich, mehr über das Leben in der Vergangenheit zu wissen und natürlich dann auch dadurch im Sinne dieser Aussagen, dass wir die Gegenwart nur verstehen können, wenn wir die Vergangenheit kennen, einfach auch Rückschlüsse auf das Werden unserer Gesellschaft schließen zu können. Das ist so das große Ziel, das über unsere Arbeit steht. Für nur muss man dann natürlich für jedes Forschungsprojekt einzeln auch wieder seine Fragen, seine Ansprüche formulieren. Wir machen heute sehr oft, also so dieses, ich überlege mir was und dann gehe ich ausgraben oder ich weiß, es gibt eine Fundstelle und die grabe ich jetzt aus und dann schaue ich, was passiert so ungefähr. So funktioniert es heute, also in manchen Ländern funktioniert das vielleicht noch so, aber wir haben natürlich heutzutage in erster Linie ja auch ein finanzielles Thema. Mhm. So, wer finanziert die Forschungsprojekte, wofür bekomme ich Geld? Und so dieses, ich habe eine Fundstelle und die grabe ich jetzt aus, weil ich es gerne ausgrabe und weil ich gerne mehr darüber wissen möchte. So, da ist es ein bisschen schwierig. Also so funktioniert es heute auch nicht mehr. Es ist auch okay. Also man muss auch nicht alles ausgraben, was im Boden ist. Mhm. Wir haben schon sehr viel ausgegraben. Und wir graben auch sehr viel aus, das ausgegraben werden muss, weil es einer Baustelle weichen muss. Mhm. So, also ich habe gerade ein Forschungsprojekt zu einem Spital in Wien, zum ersten Wiener Frauenspital. Dieser Friedhof musste einer Baustelle weichen. So, das wurde ausgegraben. Das war nicht, weil irgendjemand ein Forschungsinteresse dran hatte, sondern das wurde zuerst einmal ausgegraben und erst danach haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt 350 Skelette aus dem 18. Jahrhundert, aus diesem Friedhof. Wir können darüber sehr viel über das Leben der Frauen im 18. Jahrhundert, über die Entstehung der medizinischen Versorgung von Frauen, wie auch immer lernen. Formulieren wir ein Forschungsprojekt. Mhm. Und so hat das dann, also so funktioniert es mittlerweile, funktioniert es heute auch oft. Wir haben so viel, es gibt so viel in den Museen, in den Depots, da muss man gar nicht noch mehr ausgraben.
Weil das wäre eher eine Frage gewesen, es geht ja um das Elisabethinenspital, eines der ersten, oder überhaupt das erste
Frauenspital. Das erste Frauenspital in Wien, genau.
In Wien. Ja. Und das wäre nämlich meine Frage gewesen, ihr habt da tatsächlich um die 300 Skelette geborgen von Frauen, die in diesem Spital behandelt wurden und dann natürlich auch dort gestorben sind. Genau. Deswegen wurden sie dort begraben. Ja. Und da wäre natürlich die Frage gewesen, die du jetzt beantwortet hast, wie kommt man überhaupt dazu, dann diese 300 Skelette auszugraben? Also das war in Wirklichkeit eigentlich ein Zufall in einer gewissen Weise.
Also es gab schon Hinweise darauf oder so, da muss man ein bisschen von vorne anfangen. Mhm. Wenn in Österreich etwas gebaut wird, wenn etwas auch in einem denkmalgeschützten Bereich oder in einer Verdachtszone gebaut wird, dann gibt es vor allem eben auch in Wien in der Innenstadt, wie jetzt im Fall vom Elisabethinenspital, gibt es immer schon den Kontakt zwischen dem Verursacher, dem Bauwerber und dem Bundesdenkmalamt und Baubehörden, wie auch immer. Und dann wird schon in der Planungsphase gesagt, ihr wollt dort etwas bauen, aber Vorsicht, es gibt verschiedenste historische Hinweise oder Verdachtsmomente, dort könnte etwas Archäologisches sein. Und dann kann oder dann ist der Bauwerber auch dazu verpflichtet, dies entsprechend archäologisch voruntersuchen oder begleiten zu lassen. Dafür gibt es in Österreich 10 bis 15 archäologische Dienstleistungsunternehmen, so wie unseres. Die kann man anschreiben, kann man sagen, schreibt mal einen Kostenvoranschlag und dann sind wir, also wie man einen Installateur oder einen Elektriker beauftragt, kann man sich dann den billigsten suchen oder der einem am besten gefällt und sagt, so, bitte macht mir meinen Bauplatz archäologiefrei, damit ich dann dort meine Tiefgarage, meinen Swimmingpool, mein was auch immer bauen kann. Und in dem Fall war es eben genauso. Das Spital, also das Elisabethinenspital mit den Maltesern gemeinsam, wollten in diesem Innenhof, oder haben sie jetzt mittlerweile einen neuen Spitalstrakt, ein Geriatriezentrum errichten und eben im Vorfeld wusste man schon, also das ist im dritten Bezirk gibt es sowieso, da ist alles voll mit Römern, da gibt es Mittelalter, also wenn ihr dort ein Loch macht, dann muss man vorab schauen, ob dort was Archäologisches drinnen ist. Und das war ein relativ langer Vorlaufprozess, also die haben 2014 das erste Mal im Hof dann Suchschnitte gemacht mit dem Bagger, wo man geschaut hat, ist da was drinnen, und hat schon dann auch wirklich Bestattungen gefunden, also man wusste auch, es gibt historische Ansichten, wo dieser Friedhof auch, der Patientinnenfriedhof, verzeichnet war. Und genau der wurde dann auch im Zuge der Bauarbeiten gefunden.
Ja. Und dann wurden diese 300 Skelette geborgen und aus dem heraus hat sich dann eben dieses Forschungsprojekt entwickelt, wo ihr versucht habt zu rekonstruieren, wie waren die Lebensbedingungen?
Aber auch, also das Forschungsprojekt läuft jetzt gemeinsam auch mit Historikerinnen und Historikern an der Uni Wien und an der Akademie der Wissenschaften, wo es jetzt einerseits natürlich um die Patientinnen, um die Lebensbedingungen der Patientinnen geht, aber auch um dieses Spital. Wie hat das Spital im 18. Jahrhundert funktioniert? Also man weiß viel über die Männerspitäler, diese Ordensspitäler, die von Mönchen geleitet worden sind im 18. Jahrhundert, aber die Elisabethinen, also ein Frauenspitalsorden, der ist bis dahin in der Forschung, also auch in der Medizin, also in der Erforschung der Medizingeschichte und der Spitalsgeschichte noch nicht aufgeschlagen. Und das war eben auch das erste Mal, dass man jetzt wirklich diese Elisabethinen, den Spitalsorden, ihre Bedeutung für die Entwicklung der Spitäler, der medizinischen Versorgung in Wien auch untersucht hat.
Ja, aber jetzt hat man diese 300 Skelette, die sind ausgegraben. Die werden dann wahrscheinlich gereinigt.
Genau, die werden gewaschen und die liegen, also liegen, die sind jetzt bei uns. Also wir haben im 4. Bezirk ein Labor und ein Büro und dort werden sie jetzt gerade im Rahmen einer Dissertation Skelett für Skelett wirklich untersucht auf also natürlich Sterbealter, Geschlecht, Anzeichen von Krankheiten. Also was kann man am Skelett, man kann am Skelett viele chronische Erkrankungen nachweisen, weil sich die Veränderungen, also es schlägt sich nieder in Knochenneubildungen, in Zerstörungen von Knochen. Das kann man systematisch auswerten und das macht meine Dissertantin, die Hanna Grabmeier, gerade, um dann wirklich eine Rekonstruktion der Lebensbedingungen, des Gesundheitszustandes dieser Frauen. Es sind sehr viele junge Frauen. Wir haben Sterbematriken. Wir wissen, das waren sehr viele Dienstbotinnen. Also im 18. Jahrhundert war fast die Hälfte der Wiener Bevölkerung war irgendwo im Dienst bei verschiedensten, also in verschiedensten Zusammenhängen. Und so sind auch die Frauen, das waren die ersten wirklich berufstätigen Frauen, die dann als Dienstbotinnen alles Mögliche gemacht haben, von Hausdienst über Köchinnen, was auch immer. Und das können wir jetzt das erste Mal aber auch wirklich schauen, wie war der Gesundheitszustand dieser Frauen. Wir können aus den Knochen sehr viel über Ernährungszustand im Kindesalter, über chronische Erkrankungen, über chronische Infektionskrankheiten sagen, über auch körperliche Belastung. Also da hatten teilweise auch die jungen Frauen schon wirklich fortgeschrittene Arthrosen, die einfach ein Zeichen dafür sind, dass die sehr früh schon wirklich hart körperlich gearbeitet haben.
Wie macht man das? Da macht man Vergleich. Also man hat gewisse Knochenstrukturen und man vergleicht die unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Lebensbedingungen?
Die Anzeichen an Knochen, die Knochenveränderungen sind im Grunde genommen das Gleiche, was heute ein Orthopäde oder ein Arzt, ein Mediziner, eine Medizinerin untersucht. Das heißt, wir bewegen uns hier im Grenzbereich zur Medizin sehr stark. Also wir greifen auch wirklich auf medizinische Literatur zurück. In der Diagnose von dem, was wir sehen. Und ja, im Prinzip sehen wir am Knochen genau das Gleiche. Wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Gelenksveränderungen, Arthrose reden, das ist genau das Gleiche, was eine Orthopädin oder ein Orthopäde im Röntgenbild sieht und dann sagt, müssen wir operieren oder machen es Physiotherapie oder nehmen sie eine Packung Seraktil und dann tut es nicht mehr weh. Also so ist es genau das Gleiche. Jetzt in der weiteren Folge, in der Forschung, vergleicht man dann halt einfach Frequenzen, wie viele Leute haben in der Population diese Veränderung gehabt, wie viele haben sie in einer anderen Population, wie viel hat man heute auch klinisch nachgewiesen. Also wir vergleichen sehr viel mit klinischen Daten, um auch zu sagen, damals ging es den Leuten schlechter als heute.
Verstehe. Ja. Und den Frauen, die dort gefunden worden sind, kann man da, Kannst du da dann wirklich herausfinden, an was die gestorben sind? Oder muss man das cross-referieren? Gibt es da sonst noch irgendwelche Aufzeichnungen?
Also wir haben Aufzeichnungen über die Todesursachen. Mhm. Die sind eben in diesen Sterbematriken verzeichnet. An den Skeletten selber können wir die Todesursachen sehr oft nicht ablesen. Das hat einfach den Grund, das Skelett ist in seiner Reaktion auf einen Krankheitsreiz sehr langsam. Das heißt, eine Krankheit muss zumindest ein paar Wochen bestehen, dass man jetzt wirklich am Skelett etwas sehen könnte. Wir wissen aber aus den Sterbematriken auch, dass viele dieser Erkrankungen, und da geht es um Wundbrand, um Lungenentzündung, wie auch immer, das sind Dinge, die führen wahrscheinlich innerhalb von Tagen zum Tod. Also gerade diese ganzen Wundbrandgeschichten, das ist in den Sterbematriken die häufigste Todesursache. Also Sepsis, wie auch immer geartet, das würde man im Skelett einfach nicht sehen, weil das zu schnell zum Tod führt, als dass das Skelett irgendwo eine Veränderung ausbilden kann. Mhm. So.
Dann gehen wir vielleicht zu dem anderen Forschungsprojekt, das du vorher schon angeschnitten hast, glaube ich, dass du kurz gesagt hast, du warst im Sudan.
Ja.
Und da warst du wirklich selbst im Feld.
Ja.
Und das war eine bahnbrechende Entdeckung, hast du dort gemacht.
Ja, wir haben, also auf der Ausgrabung im Sudan war ein Skelett dabei mit Anzeichen von Krebs, also von Metastasen, so, die im Zuge eines Weichteilkrebses wahrscheinlich, den wir jetzt nicht näher identifizieren konnten. Es war oder ist nach wie vor eigentlich das älteste vollständige Skelett, wo man jetzt wirklich diesen gesamten, auch die gesamte Auswirkung einer Krebserkrankung nachweisen kann. Also wir bewegen uns da so zwischen 1000 und 1200 vor Christus. Ja.
Also 3000 Jahre alt.
Ja.
Und das war aber, ich sprich das deswegen an, weil das waren eben Metastasen und die kann man nachweisen, weil das ein längerer Prozess ist,
genau.
Und der sie dann quasi in unser Skelett dann tatsächlich einschreibt.
Ja. Genau, also Knochenmetastasen, das dauert Monate, bis sich das wirklich vollständig ausprägt. Genau, und das kann man dann am Skelett in vielen Fällen auch nachweisen. Und das, was vor allem auch wichtig war an dieser Studie oder diesem Fund, man hat ja immer so ein bisschen dieses Krebs ist eine Erkrankung der heutigen Zeit und aufgrund unserer ungesunden Lebensbedingungen, Rauchen, fettes Essen, was auch immer, was dazu führt, dass wir heute so häufig an Krebs erkranken. Es gab Krebserkrankungen in der Vergangenheit genauso wie heute. Wir können sie nur einerseits schwerer fassen, weil man schon auch dazu sagen muss, um jetzt diese Metastasen auszubilden, muss der Körper eine gewisse gute Grundkonstitution mitbringen, das heißt einen guten Ernährungszustand, nicht irgendwelche anderen Infektionskrankheiten, dass man überhaupt so lange leben kann,
aha,
dass man Knochenmetastasen bekommt.
Das heißt, da hat es schon eine Vorselektion dann gegeben.
Genau, genau. Weil jemand, der irgendwie an einem Mangelernährung, an sonst was für Erkrankungen leidet, würde vielleicht schon durch den Weichteilkrebs selber so geschwächt sein, dass er oder sie dann verstirbt.
Mhm.
Und deswegen, und das muss man für die Vergangenheit natürlich annehmen, dass die Leute an allem Möglichen gestorben sind und auch nicht so gut jetzt einen guten Gesundheitszustand hatten, dass die diese Krebserkrankungen so lang überleben konnten, dass sie auch Knochenzeichen ausgebildet haben.
Mhm. Wie lange dauert so eine Untersuchung, also jetzt speziell in diesem Fall?
Das dauert ein paar Tage. Also jetzt die Untersuchung am Knochen selber geht relativ schnell.
Mhm.
Also man sieht das, zeichnet es auf. Das, was lange dauert, ist die Recherchearbeit. Was könnte es sein?
Mhm.
Weil es ist bei vielen Veränderungen am Skelett so, dass wir uns mit den Diagnosen schwer tun. Das Skelett hat nur einen begrenzten Spielraum, wie es auf Krankheitszeichen reagieren kann. Deswegen können viele Erkrankungen zu sehr ähnlichen Veränderungen führen. Das heißt, da muss man dann wirklich genau schauen, wo sind die Veränderungen, wie sind sie ausgeprägt, gibt es zusätzliche Hinweise, gibt es Hinweise aus dem Lebensumfeld, was es sein könnte, und das ist die Arbeit, die dann länger dauert, herauszufinden, was könnte das für eine Krankheit gewesen sein.
Wie geht es dir damit, wenn du dieses, baut man da in einer gewissen Weise persönliche Beziehung auf zu den, siehst du diese Skelette, wenn du sie im Ganzen vielleicht auch vor dir hast, als Personen, wie nimmt man das wahr?
Ja, und das ist auch etwas, was ich sehr wichtig finde, dass man den Bezug zu den Toten nicht verliert. Das versuche ich auch meinen Studentinnen und Studenten immer mitzugeben. Also man darf sich natürlich nicht zu sehr hineinfühlen, sage ich jetzt mal, und mit zu viel Emotion dran gehen, weil sonst kann man es nicht machen. Man muss aber trotzdem... Man darf trotzdem nicht den Zugang verlieren, dass wir tote Menschen untersuchen. Dass es Menschen waren, die mal gelebt haben, die ihre Vorstellungen, ihre religiösen Vorstellungen, ihre ethischen Vorstellungen gehabt haben. Und es jetzt einfach als ein Untersuchungsobjekt zu sehen. Ich bin auch dagegen, dass man irgendwie von Fällen spricht, oder wir tendieren, also gerade die Menschen, die aus der Biologie kommen, wir reden sehr viel von Objekten, von Spezimen, von was auch immer. Aber es ist ein toter Mensch. Und das darf man nicht außer Acht lassen.
Und in einer gewissen Weise stelle ich mir das als sehr intime Momente vor.
Ja, natürlich. Das.
Ohne da jetzt zu sehr, aber welcher Fall oder welches Skelett, welcher Knochen hat dich am stärksten da in der Hinsicht bewegt?
Das kann ich so gar nicht sagen. Also es ist natürlich immer, wie man selber, also was man selber für einen Hintergrund hat, das wechselt auch. Also ich kann zum Beispiel, ich habe selber Fehlgeburten erlitten. Ich kann heute keine toten Kinder mehr ausgraben. Und ich habe ein kleines Kind auch, der ist jetzt 5 Jahre alt, und wir graben oft tote Kinder aus, gerade im Kontext zum Beispiel von Kirchen. Es gibt Bevölkerungen, da haben wir eine Kindersterblichkeit von 30-40%. Und das ist etwas, das ist mir früher leichter gefallen, aber wenn man selber mal irgendwie so diese Erfahrung auch gemacht hat, wie das ist, wenn Kinder versterben, sehr kleine Kinder versterben, dann, also ich kann das heute nicht mehr. Und wenn wir einen Friedhof ausgraben, ich lasse das dann noch andere machen, weil mir das, also mittlerweile mit ein bisschen zeitlicher Distanz geht es auch wieder, aber es hat Zeiten gegeben, da habe ich das einfach selber nicht können, auch keine Kinder untersuchen. Also jetzt, wir müssen dann im Rahmen unserer Berichtstätigkeitslegung müssen wir ja jedes Skelett auch wirklich untersuchen und Sterbealter und Geschlecht bestimmen. Und ich tue mir nach wie vor mit 2 kleinen Kindern und so Neugeborenen sehr schwer.
Ja, nachvollziehbar. Da sieht man aber wieder, wie hat sich überhaupt dann dein Verhältnis zur Vergangenheit verändert?
Also wenn jemand sagt, früher war alles besser, kann ich nur lachen. Ja. Definitiv nicht. Ich finde auch, also was sich auch ganz stark für mich oder verändert, was sich noch verstärkt hat, ist diese Begeisterung für Medizin und für medizinische Versorgung, für Antibiotika, Impfungen und was auch immer, Kaiserschnitte, all diese Dinge, die es uns heute und vor allem auch uns Frauen heute ermöglichen zu leben und länger zu leben als 30 und unseren Kindern ermöglichen zu überleben. Also wenn man sich mal so Sterbedaten und so Statistiken anschaut aus dem 17., 18. Jahrhundert, wo von 5 Kindern 1 überlebt hat, und dann höre ich, dass Menschen ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, ihren Kindern keine Antibiotika geben wollen gegen bakterielle Infektionen. Wir müssen so froh sein, dass wir diese Möglichkeiten heute haben, die es uns erlauben, dass unsere Kinder überleben, diese Krankheiten. Das ist etwas, was mir wirklich auch nahe geht. Auch mit Kaiserschnitte ist für mich auch so ein Thema, wenn es, und muss man das wirklich machen? Und es hat ja der Kaiserschnitt so ein Stigma, dass quasi die Frauen, die zu faul sind, so ein bisschen, und so eine Lifestyle-Geschichte. Und Frauen sind Jahrhunderttausende verstorben, weil die Kinder stecken geblieben sind, weil die Geburten nicht möglich waren, weil und jetzt soll man die Frauen verdammt nochmal ihre Kaiserschnitte haben lassen, egal ob sie sich's aussuchen oder ob es notwendig ist, weil es war so lange, also das ist eine der wichtigsten Erfindungen überhaupt. Und wenn dann jemand sagt, ah, das ist aber vielleicht nicht so gut, also verdammt nochmal.
Aber es ist interessant, dass die menschliche, ich sage jetzt einfach menschliche Spezies, ist zwar Verallgemeinerung oder viele von uns, sobald gewisse Formen von Dingen zur Normalität werden, wie niedrige Kindersterblichkeit, dass wir das als gegeben wahrnehmen und so tun, als wäre das dann einfach so.
Ja. Und das ist mit sehr vielen Aspekten der medizinischen Versorgung so. Also wir nehmen das halt heute als gegeben, wie du sagst. Und dann kann man auch ganz leicht, da brauche ich nicht und na, lasse ich lieber irgendwie nicht gegen Masern impfen, meine Kinder. Das ist das zeigt, dass sich Menschen nicht mit Vergangenheit in irgendeiner Form bisher auseinandergesetzt haben. Und das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, auch in der Kommunikation unserer Forschungsergebnisse, dass wir es schätzen lernen, wie gut es uns heute geht im Vergleich zur Vergangenheit. Ich habe auch viel über Schlachtfelder gearbeitet. Also wir haben ja an den napoleonischen Schlachtfeldern von Aspern und Wagram 1809, dort waren auch Ausgrabungen, da haben wir auch die Skelette der jungen Männer, die dort verstorben sind, untersucht. Und es sind hunderttausende junge Männer auf den Schlachtfeldern Europas geblieben. Und wenn dann jemand sich als napoleonischer Soldat verkleidet und sagt, ah, das ist so super und wir stellen jetzt Re-enact den Krieg nach und Dings und wir wollen jetzt irgendwie wieder Soldaten sein. Ich sage, seid froh, dass ihr nicht Soldaten sein musstet zu der Zeit. Die Männer sind unter schlimmsten Bedingungen zu ihren Schlachtfeldern marschiert mit gebrochenen Mittelfußknochen, die nicht verheilen konnten, weil sie weiter marschieren mussten, hatten fürchterliche Deformationen an den Wirbelsäulen von dem ganzen Zeug, das sie tragen mussten, hatten alle möglichen Infektionskrankheiten, weil sie halt unter schlimmsten hygienischen Bedingungen da in ihren Camps gesessen sind und waren dann in vielen Fällen wahrscheinlich froh, wenn sie am Schlachtfeld eine Kugel ereilt hat, damit sie alles andere nicht mehr ertragen mussten. Und dann zu sagen, ach, früher war alles besser und wir tun jetzt so und wir wollen irgendwie, und das sofort auch zu verherrlichen, das finde ich unmöglich. Mhm. Und das ist, ja, also wir müssen wirklich, wirklich froh sein, dass heute, dass unsere Kinder überleben, dass wir Frauen überleben, dass unsere Brüder, Söhne, Väter, wie auch immer, nicht in den Krieg ziehen müssen und irgendwo in der Ferne versterben. Wir werden niemals erfahren, was mit ihnen passiert. Mhm. Ja, also von dem her gibt es ganz viel, wo wir froh sein müssen.
Hat dir das überrascht, dass dich das dann so prägt über die Zeit gesehen? Also hast du das am Anfang schon, den Verdacht gehabt, dass du jetzt was machst, das dich so dankbar in einer gewissen Weise auch dem heutigen...
Ich glaube, das war mir zu Beginn nicht bewusst. Das ist etwas, was über die Zeit entstanden ist.
Weil das Ganze hat natürlich schon auch, ich habe das jetzt schon gelesen mit Indiana Jones, also das Ganze hat natürlich, so wie du gesagt hast, am Anfang ist es dir darum gegangen, in die Welt rauszugehen und Dinge zu entdecken. Also ist eine große Abenteuerlust drinnen gesteckt. Was würden noch auf deiner Liste stehen?
Also Ich habe ein bisschen auch meine Abenteuerlust befriedigt. Mhm. So, ich war viel unterwegs, ich habe viele tolle Fundstellen gesehen. Ich habe wirklich das Glück gehabt, in tollen Projekten zu arbeiten. Ich bin jetzt total froh, dass ich einfach zu Hause sein kann, zu Hause arbeiten, mich um meinen Sohn aufwachsen sehen. Mhm. So. Also es ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen gedämpft, das Ganze. Ja, was möchte ich noch sehen? Die Pyramiden oder die Tempelanlagen in Mittelamerika, dort nochmal irgendwie etwas zu tun, wäre sicher großartig, aber wenn es nicht ist, wir graben auch hier jetzt so viele eigentlich total spannende Sachen aus. Also mir macht das auch total Spaß, das jetzt einfach zu managen und zu schauen, was machen wir dort, was machen wir dort. Auch mit unserem eigenen kulturellen Erbe hier zu Hause auseinanderzusetzen. Also man ist auch mit der Zeit... Es hat natürlich dieses durch die Welt fahren und auch so wie es Indiana Jones gemacht hat und überall irgendwo Schätze ausgraben und Dinge, das hat halt trotzdem auch einen sehr kolonialen Hintergrund nach wie vor, wo man, also es, in meinen 20er Jahren war das total cool und wir fahren nach Ägypten und wir fahren in den Sudan und hin und her und graben dort tolle Dinge aus, aber man muss sich schon fragen, wozu? Es ist großartig für uns, großartiges Abenteuer, aber ja, also es kriegt mit der Zeit, je mehr man drüber nachdenkt, auch manchmal ein bisschen einen Schalenbeigeschmack. Vor allem, wenn man weiß, was auch in unseren Museen alles nicht erforscht wird. Und ich bin also bei Weitem keine Nationalistin oder gar nicht, aber es ist trotzdem irgendwo... unser jetzt hier unser direktes historisches Erbe, kulturelles Erbe, das auch nicht beforscht wird. So, und dann frage ich mich schon, ob ich jetzt noch irgendwo in vielleicht auch ein Land mit einem weniger guten ökonomischen Standing wie Österreich, warum ich dorthin fahren muss und denen jetzt erklären muss, wie sie ausgraben oder denen jetzt irgendwie was ausgraben, wozu ich überhaupt keinen Bezug habe.
Aber das bringt uns fast wieder an den Anfang unseres Gesprächs, wo du gesagt hast, es ist eh schon so viel ausgegraben.
Ja.
Das heißt also, ich gehe ja davon aus, dass man die ganze Zeit über irgendwas stolpert.
Ja. Es ist egal, wo du ein Loch machst, sei es in den Städten, aber auch in vielen ländlichen Bereichen, in Wien sowieso, du wirst überall was finden. Und also ich weiß von den Zahlen, allein in Niederösterreich finden pro Jahr an die 200 Ausgrabungen statt. Das sind zwar teilweise kleine Sachen, wo vielleicht ein kleines Schachtel an Fundmaterial rauskommt, aber wir haben jetzt auf der anderen Seite gerade eine Grabung gemacht, wo wir 300 Bananenkisten Keramik geborgen haben. Das sind unglaubliche Mengen, wo wir auch nicht wissen, was wir damit tun sollen, die total spannend sind, wo man auch total spannende Forschungsprojekte entwickeln könnte und hoffentlich tun wird. Und wo ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich lieber auch meine Energie hineinstecke oder da reinstecke, dass wir mit diesen Dingen auch Forschungsprojekte machen, als es jetzt irgendwo anders zu tun.
Weil du auch vorher über Krems gesprochen hast, da hat es ja auch was total Faszinierendes gegeben, dass du die Gebeine von 30.000 Jahren alten Geschwistern ausgegraben hast.
Ja, also das war eine Fundstelle, eben der Krems-Wachtberg. Ich habe dort das Glück gehabt, dass ich zwischen 2004 und 2007, glaube ich, dort mitarbeiten konnte. Es wurden dort eben die bekannten Zwillinge vom Wachtberg gefunden. Da durfte ich dann in der Nachbearbeitung auch mitmachen oder mit ausgraben. Und dann wurde ja auch noch ein drittes Kind gefunden. Das hat es nicht ganz, das war ein Jahr später. Da waren schon alle mit den Zwillingen irgendwie beschäftigt. Und das war tatsächlich auch, also das habe ich in meinem Schnitt gefunden. Und das war natürlich so eins der, also wenn mich die Leute fragen, was war jetzt dein größter Fund oder dein spannendster Fund? So, und natürlich ist diese 30.000 Jahre alte oder 27.000 Jahre alte Bestattung zu finden und so dieser Moment, wo man realisiert, es könnte wirklich noch eines sein, ein Mensch, ein Kind, das vor 27.000 Jahren gestorben ist, das war natürlich total toll und faszinierend.
27.000 Jahre, das ist schon so eine Zeitspanne, dass es für mich schwer ist, das fast zu fassen.
Ja.
Aber sieht man dann, natürlich jetzt eine total laienhafte Frage, aber ich glaube, die erste Frage, die mir sofort da in den Kopf springt, sieht man da Unterschiede oder sind das, also... Hat es in diesen Zeitspannen schon irgendwelche, gibt es irgendwelche Überraschungen, wenn man sowas?
Also das waren auch schon ganz normal moderne Menschen, so wie wir heute. Ja. Also das sieht man jetzt am Skelett. Also wenn du mir es hinlegst und daneben ein Skelett aus dem 16. Jahrhundert hinlegst, die Knochen in ihrer Anatomie schauen ganz gleich aus. Von dem her, ja, die sind genauso an genau den gleichen Krankheiten wahrscheinlich verstorben wie im 16. Jahrhundert. Mhm. Und ja, also ich glaube, so viel jetzt wirklich anatomisch oder am Skelett war jetzt auch dort nicht zu sehen.
Mhm. Ja, aber man hat ja schon immer wieder so diese Hybris als moderner, unter Anführungszeichen, Mensch, dass man glaubt, ja gut, wir unterscheiden uns jetzt doch um einiges von, sagen wir, irgendwelchen Personen, die vor 10.000 Jahren gelebt haben, aber in Wirklichkeit…
Nein, gar nicht. Also das Skelett schaut ganz genauso aus. Es hat vielleicht, ja, es hat keine Plomben, aber sonst, ja.
Mhm.
Und vielleicht andere Anzeichen am Skelett von weiß ich nicht, hatten vielleicht eher ihre Gelenksveränderungen in den Knien, weil sie so viel gegangen sind oder im Rücken, und wir haben es dafür, weil wir schlecht sitzen oder weil wir mit den Handy-Daumen haben. Mhm. Also,
kann man denn sehen, wenn uns...
Den Handy-Daumen, mit Sicherheit.
Also in 5000 Jahren wird jetzt das Skelett ausgegraben.
Ja.
Das
und hat schwere Rhizarthrose am Daumen, weil, ja, so.
Und das würdest du wirklich sehen können?
Das könnte man schon sehen. Ich meine, es ist natürlich schwer, dann 5000 Jahre später es quasi wirklich dem zuzuordnen, weil man kann mit der Hand viele Dinge machen, um eine Arthrose zu bekommen. Aber also es kann auch, weiß ich nicht, Querflötistin, die irgendwie schlechte Handhaltung hat, eine Arthrose im Daumen bekommen.
Aber wenn dann plötzlich mehrere Skelette auftauchen,
das alle haben.
Und dann gibt es so die große Frage, was haben die mit ihren Daumen gemacht?
Genau.
Genau. Wenn jetzt Leute, weil du sagst, man muss nur irgendwo ein Loch machen und dann findet man sowieso was. Was machen Leute, die wirklich ein Loch machen? Weil es gibt ja unzählige Leute, die bei sich zu Hause irgendeine Umgrabung machen, weil sie einen neuen Keller ausheben.
Ja.
Was machen die, wenn die was finden?
Eine Fundmeldung, also da schreibt das Denkmalschutzgesetz vor, dass man innerhalb von 3 Tagen eine Meldung beim Bundesdenkmalamt machen muss. Dafür gibt es ein Formular auf der Homepage, das kann man runterladen, das ist alles total easy. Das sind auch Telefonnummern, wo man anrufen kann. Wenn es Skelette sind, menschliche Skelettreste, dann ist zuerst die Polizei zu informieren, dann kommt die Polizei und entweder... Wissen Sie, was zu tun ist? Nämlich, die bestimmen dann oder die sagen dann, ist es jetzt ein gerichtlich relevanter, ein polizeilich relevanter Fundort eines Toten oder ist es was Archäologisches? Und dann informieren die das Denkmalamt und die entsprechenden Stellen. Genau, wenn man vorher schon weiß, man lebt in der Innenstadt von Krems oder in der Innenstadt von Wien, dann müsste eigentlich die Baubehörde schon beim Denkmalamt aufschlagen und sagen, hey, die bauen dort was, das müsst ihr euch anschauen vorher. Aber wenn man zufällig was findet, eben Denkmalamt informieren.
Weil es ist schon spannend,
ja,
wie sehr sich diese Zeitalter auch jetzt rein physikalisch überlagern.
Mhm.
Also man muss ja nur in der Innenstadt auf diese Römer-Ausgrabungsstätten schauen. Und dann frage ich mich schon so, wie passiert denn das überhaupt? Also da wird die ganze Zeit auf Dingen wieder was draufgebaut und verschüttet?
Genau, also es werden quasi die alten, das ein Gebäude, und dann hat man entweder die Möglichkeit, man tragt es ab und stellt das nächste drauf, oder man planiert das, was man abreißt, drüber, dass man wieder eine ebene Schicht herstellt und baut dann das nächste drauf. Und so wachsen Städte in die Höhe. Also gerade im städtischen Bereich, oder egal, wenn vorher irgendwo ein Haus gestanden ist, eine Vorgängerbebauung, wenn die tiefer fundamentiert sind oder auch wenn Keller drunter sind, das wird ja nie vollständig alles aus dem Boden entfernt. Das bleibt ja alles drinnen. Gerade so Fundamentmauern, wir finden so oft einfach Fundamentmauern von einem älteren Gebäude, wo man quasi zu faul war, dass man jetzt irgendwie auch noch in den Boden reingrabt, um die Fundamente rauszuholen, sondern man hat halt irgendwie das eingeebnet und hat dann das nächste drauf gebaut.
Mhm.
Und so geht das irgendwie. Da haben zuerst die Römer und dann haben die Mittelalter die Römer einplaniert und dann haben die Römer irgendwie gebaut und dann Mittelalter und dann haben sie das Mittelalter einplaniert und dann kommt die Neuzeit und dann haben sie die Neuzeit einplaniert und dann stellen sie irgendwie heute ein modernes Haus drauf und so kriegt man relativ schnell ein paar Meter an Stratigraphie zusammen.
Mhm. Ja, also für alle da draußen, die in nächster Zeit irgendwo ein Loch machen, ihr wisst jetzt, da könnte tatsächlich irgendwas drinnen liegen.
Genau.
Das uns alle interessieren kann.
Ja.
Okay, gut. Ja, herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio.
Ja.
Und es hat mich sehr gefreut. Danke
dir. Mich auch.
Bitte.
Dankeschön.